Das ist jetzt ein bisschen dumm, aber Gott sei Dank, es ist ja ein Gottesdienst in offener Form. Da werden Sie mir das hoffentlich nicht so übel nehmen. Ich muss noch mal kurz, das hatte ich auch noch nie, ich muss noch mal kurz telefonieren. Wo haben wir ihn denn? Es geht gleich weiter, ne? Ja, hoffentlich hat er sein Telefon angeschaltet. Ah, Simon, mein Hausmeister, hallo. Du, ich brauch dich mal. Ganz kurz. In deiner Eigenschaft als Vorsitzender vom Bauausschuss, ja? Also es betrifft dein Ehrenamt. Wir können das nicht bezahlen, das weißt du. Wir haben heute Morgen Gottesdienst zum ersten Advent. Du kennst das Lied, mach hoch die Tür, die Tor macht weit. Haben wir gerade eben gesungen. Wieso bist du eigentlich nicht hier? Aber egal. Ja, das erste im Gesangbuch. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Nein, das sollst du jetzt nicht singen. Bitte versuch das erstmal im Guten, ja? Also, das Lied ist auch der Predigttext. Oder anders, Psalm 24 ist der Predigttext für diesen Sonntag. Und die Vertonung davon ist eben, ja genau, mach hoch die Tür macht weit. Ja, ist doch klar. Das ist eine Aufgabe für den Bauausschuss. Ich habe mich neulich beraten lassen. Ich soll endlich lernen zu delegieren. Er muss sich mich um alles kümmern. Ich habe noch nie einen Türsturz eingesetzt. Nee, pass auf, am Ende stellt sich raus, ich kann das gar nicht. Ja, weiß ich nicht, habe ich noch nie ausprobiert. Aber Sachen kaputt machen ist Aufgabe für den Bauausschuss. Guck in die Geschäftsordnung. Außerdem habe ich hier überhaupt keine Zeit, die Türen hochzumachen. Ja, weil ich doch Gottesdienst halte. Ja, eben. Genau, ich muss jetzt beten. Kümmerst du dich? Das wäre nett, dankeschön. Ah, Simon, hallo. Habe ich ja schon am Telefon gesagt, ne? Also mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe.
Also, und das soll hier in der Kirche sein?
Ich meine, sonst?
Also die Türen sind ja wirklich ein bisschen niedrig. Da muss sich ja schon der erste Vorsitzende vom Kirchenvorstand bücken, wenn er da durch will.
Ja, aber erst neuerdings.
Also den Türsturz höher setzen. Das geht aber nicht auf die Schnelle.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Das so ein Monat oder so. Oder nee, 4 Wochen. Diesmal sind es ja nur 4 Wochen bis zu Weihnachten. Da brennt ja erst die erste Kerze. Und wir wollen uns in der Adventszeit vorbereiten darauf, dass der König der Ehre kommt. Und dann soll die Tür weit oben sein.
Naja, wir können ja mal anzeichnen, wie hoch die Türen denn dann sein sollen.
Ja, wie groß eigentlich, ne? So groß.
Wir gucken mal.
Das war ja jetzt ein netter Versuch, aber ich denke, so gibt das nichts. Also was ihr da angezeichnet habt, viel zu niedrig. Viel zu niedrig. Ihr solltet einfach nicht so klein denken. Mit dem Klein-Klein sollten wir aufhören. Und außerdem meine ich ja, dass in der Bibel steht, dass die Herrlichkeit des Herrn von Osten kommt.
Von Osten? Naja.
Ja, von Osten.
Ne? Nimm mal. Ja, ach so. Ja, guck mal auf den Kompass. Wo ist denn Osten hier?
Im Norden geht, nee, Quatsch, im Osten geht die Sonne auf.
Ich glaube.
Ne? Ja. Also da, rechts. Ne? Nee, links, für die Gemeinde links. Da ist Osten. Da ist Osten.
Da ist Osten. Da ist Osten. Merkst du was?
Ja, was soll ich denn merken?
Detlef, da ist keine Tür.
Oh.
Da ist nur die von der Sakristei und die von der Sakristei ist nochmal zugemauert.
Ja, siehst du, jetzt wissen wir wenigstens, wo wir ansetzen müssen. Tut das Gerüst doch mal darüber, bitte, ja?
Okay.
Und macht das ein bisschen höher. Ihr wisst doch, macht hoch die Tür macht weit. Haut meinetwegen die ganze Wand da weg. Er ist der Herr, stark und mächtig.
Hier, aber bevor wir jetzt hier anfangen, das Mauerwerk wegzustemmen, ne? Machen wir erstmal bitte einen Plan, okay?
Wozu einen Plan, wenn schon alles in der Bibel steht? Hier, Psalm 24. Wir haben gerade eben schon in Teilen gebetet. Und der Predigttext für heute ist der ganze Psalm 24. Dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. Ihm gehört das Festland mit seinen Bewohnern. Denn über dem Meer hat er die Erde verankert. Über den Fluten der Urzeit macht er sie fest. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Und wer darf seinen heiligen Ort betreten? Jeder, der mit schuldlosen Händen und ehrlichen Herzen dort erscheint. Jeder, der keine Verlogenheit kennt und keinen Meineid schwört. Wer das tut, wird Segen empfangen vom Herrn und gerecht gesprochen von Gott, der ihm hilft. Dies ist die Generation, die nach ihm fragt. Sie suchen dein Angesicht, Gott Jakobs. Ihr Tore des Tempels seid hoch erfreut. Ihr Türen der Urzeit öffnet euch weit. Es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr. Er ist stark und mächtig. Es ist der Herr. Er ist machtvoll im Kampf. Ihr Tore des Tempels seid hoch erfreut. Ihr Türen der Urzeit öffnet euch weit. Es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr der himmlischen Heere. Er ist der König der Herrlichkeit. Habt ihr gehört? Alles ganz eindeutig. Das ist ein Pilgerlied in 3 Strophen. Erste Strophe, die ganze Schöpfung gehört unserem Gott, denn er hat sie gemacht. Ich glaube, darüber gibt es heute eigentlich keinen Streit mehr. Aber als der Psalm gedichtet wurde, da lag die Sache noch etwas anders. Denn da waren diese Babylonier, weil sie meinten, ihrem Gott Marduk gehöre eben die ganze Welt. Und Jerusalem hatte der babylonische König mehr oder weniger im Vorbeigehen erobert. Das war für den babylonischen König kein Problem. Und damals hieß das so viel wie, der Gott, der in Jerusalem verehrt wird, dieser Gott hat's einfach nicht drauf. Der konnte weder seinen Tempel noch sein Volk beschützen. Das war ein schwacher Gott. Ein schwacher Gott, den Marduk und Babylon leicht besiegen konnten. Also, Marduk gehört die Erde und alles, was darin ist, der Erdkreis und alle, die darauf wohnen. Das mussten die Menschen damals glauben. Und dann ist es schon mutig von den Psalmbetern zu behaupten, dass der Gott Israels Herr ist, dass ihm alles gehört und dass er über alles bestimmt. Das bedeutet letztlich auch, dass dieser Gott einverstanden war mit der Niederlage Israels gegen die Babylonier. Und wenn das heute noch gilt, dass Gott die Erde gehört und alle, die darauf wohnen, wenn er der König der Erde ist, also, diesen Gedanken möchte ich jetzt nicht zu Ende denken.
Hast du Angst vor der Kopfarbeit?
Naja, also wenn Gott wirklich alles im Griff hat, dann scheint er irgendwie einverstanden zu sein mit dem, was in der Welt gerade geschieht, oder? Zumindest duldet er das. Gott, der König der Herrlichkeit, dem alles gehört, duldet Diktaturen. Und er duldet, dass Diktatoren Kriege entfesseln. Gott duldet, dass Verbrecher Israel überfallen, das Volk, mit dem er sich verbündet hat, und er duldet, dass diese Verbrecher Kinder Israels als Geisel nehmen. Gott duldet, dass einige wenige den Reichtum seiner Erde für sich beanspruchen und ganz viele deswegen Not leiden. Und Gott duldet, dass wir die nachfolgenden Generationen ihrer Lebensgrundlagen berauben und uns alles nehmen, damit wir es bequem und angenehm haben. Wenn Gott wirklich Herr über alles ist, dann ist seine große Geduld mit dem Bösen und mit aller Zerstörung nur ganz schwer nachvollziehbar.
Dann sollten wir vielleicht doch noch abwarten, ehe wir die Wände einreißen und noch mehr zerstören, oder?
Nein, mach ruhig weiter. Reiß die Kirche gerne ab.
Ey, mach mal langsam. Du kannst doch nicht ernsthaft wollen. So war das doch auch nicht gemeint mit Luft und Licht zum Glauben.
Luft und Licht zum Glauben?
Na, du weißt schon, das mit EKHN 2030. Luft und Licht zum Glauben. Die wollen nur Fenster putzen, keine Wände einreißen.
Ach so, du sprichst von diesem Bild hier, ne? Das ist das Narrativ zu unserer Kirchenreform, EKN 2030.
Ganz genau. Da siehst du keinen Presslufthammer, oder?
Nee, eigentlich nicht.
Was redest du denn da? Guck doch mal bitteschön, was da darüber steht. Frage und Antwort am Eingang zum Tempelhof und Psalm Davids.
Ach so, wir sind jetzt ein bisschen in der Zeile verrutscht. Du solltest noch den Waschlappenwitz machen. Ach so. Aber eigentlich machen wir keine Witze über
unsere... Nur ein Waschlappen.
Nein, wir machen keine Witze über unsere Reform. Hier, als der 24. Psalm gedichtet wurde, da gab es gar keinen Tempel. Ätsch, der lag in Trümmern.
Na, was redest du denn da? Guck doch mal bitteschön, was da darüber steht. Frage und Antwort am Eingang zum Tempelhof und Psalm Davids.
Danke für den Hinweis. Zwei Bemerkungen dazu, ja? Erstens, wenn in der Bibel steht Psalm Davids, dann bedeutet das mitnichten, dass David den geschrieben hätte. Sondern das ist eine Anweisung, wie ich den lesen soll, wie ich den beten soll. Psalm Davids heißt, bete oder singe dieses Lied so, wie David es täte. Also König David, der ein Freund Gottes war. Psalm Davids heißt, bete diesen Psalm so, wie David ihn gebetet hätte. Das bedeutet diese Überschrift. Also nicht jeden Psalm Davids hat David gedichtet, klar? Außerdem konnte David gar keinen Psalm über den Tempel schreiben, weil es ja in Jerusalem noch gar keinen Tempel gab, als David König war.
Mag sein, aber vielleicht wollte David ein Lied davon schreiben, wie es sein könnte, wenn sein Bauausschuss schon einen Tempel gebaut hätte und wer da rein darf und wer nicht oder so. Ach, mach weiter.
Gerne, danke. Also, der Tempel lag in Trümmern, weil die Babylonier im Krieg gesiegt hatten. Und darum kommt dann die zweite Strophe mit der Frage, wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Und wer darf seinen heiligen Ort betreten? Zum Berg des Herrn, nicht zum Tempel. Denn dass da gerade kein Tempel stand, das wussten die Juden, auch wenn sie weit weg von Jerusalem waren, in der Gefangenschaft irgendwo in Babylonien. Darum lautet die Frage eben nicht, wer darf den Tempel betreten, sondern wer darf den heiligen Ort betreten? Und der Psalm legt die Latte recht hoch. Schuldlose Hände fordert er, ehrliche Herzen und wer nicht lügt. Nur solche Leute dürfen sich dem heiligen Ort nähern. Ich fürchte, das wird echt einsam an diesem heiligen Ort.
Mir fällt gerade ein, hast du nicht selbst in unserer konstituierenden Sitzung als Bauausschuss erklärt, es gäbe keine heiligen Orte? Das waren deine Worte. Moment, ich suche das Protokoll. Ah, ich hab's. Hier, es gibt nach evangelischem Verständnis keine heiligen Orte. Die Kirche ist lediglich dafür da, dass die Gemeinde beim Beten nicht nass wird. Wenn es regnet, das hast du so gesagt.
Naja, stimmt, das habe ich wohl gesagt. Also heilig. Pass auf. Heilig ist ja das, was zu Gott gehört. Und der Tempel galt damals als heilig, weil die Idee war, dass Gott darin gegenwärtig ist. Mit dem Tempel in Jerusalem hatte Gott eine Adresse auf der Erde, wo er wohnte. Und deswegen sind alle Gläubigen dorthin gepilgert.
Also, wenn da gerade mal ein Tempel stand.
Ja, wenn da gerade mal ein Tempel stand. Meistens war er ja zerstört und lag in Trümmern. Aber deswegen heißt es am Ende eines jüdischen Festes auch ganz oft, nächstes Jahr in Jerusalem. Aber wir haben eine andere Idee von der Wohnung Gottes. Wir Christinnen und Christen glauben, Gott wohnt in Jesus Christus und der sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Im Heiligen Geist wohnt Gott in jedem Menschen, der sich ihm öffnet. Also, Gott wohnt nicht an heiligen Orten, sondern er wohnt in Menschen. Und darum brauchen wir streng genommen keine Gemeindehäuser und keine Kirchen. Jedenfalls, solange es nicht regnet, brauchen wir die nicht.
Und wir geben uns hier so viel Mühe damit.
Tut mir ja leid, dich zu enttäuschen, aber die eigentliche Kirche können wir gar nicht bauen. Die eigentliche Kirche können wir noch nicht mal sehen. Denn sie ist eine Wirklichkeit Gottes, dafür sorgt er selbst. Und unsere Gemeinde ist eher sowas wie ein Baugerüst, auf dem ihr gerade steht. Gemeinde ist wie ein Baugerüst. Das Gerüst baut ihr da auf, wo es gerade gebraucht wird. Und das bleibt bestimmt nicht für immer da. Also stelle ich mir jetzt auch nicht so schön vor, wenn das für immer da stehen bleibt. Das soll's nicht. Sondern es dient nur dazu, an dem Bau zu arbeiten, der bleiben soll. Ist also überhaupt nicht schlimm, wenn Teile vom Gerüst mal abgebaut werden, weil wir sie gerade nicht mehr brauchen. Die sichtbare Kirche ist so etwas wie das Baugerüst, von dem aus wir am Bau der unsichtbaren Kirche Gottes mitarbeiten können. Unsere Kirche ist nichts für die Ewigkeit. Die darf getrost immer wieder neu aufgebaut und umgebaut werden. Wir verlieren nichts mit EKN 2030. Wir verlieren nichts, wenn wir uns neu und anders organisieren, wenn wir Kirche im Nachbarschaftsraum leben. Wir bauen um.
Detlef, das ist ja ein